SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Bei dem Wetter der letzten Tage und Wochen kann man sich ja nur schwer vorstellen, dass das Wasser in Deutschland irgendwann knapp wird. Momentan haben wir ja mehr als genug.
Also die Aussage, wir haben genug, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man auch so Gesamtzahlen oder Durchschnittswerte schaut, dann haben wir tatsächlich genug. Aber natürlich ist auch heute schon so, dass wir in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten, Jahreszeiten oder auch ganze Jahre Wassermangel haben.
Sagt Professor Nico Goldscheider, Hydrogeologe am Karlsruher Institut für Technologie. Warum wir aber diesen Trockenphasen ihren Schrecken nehmen können, wenn wir unser Wasser richtig managen, das erfahren Sie hier in Global. Und dabei spielen auch Bäume eine große Rolle, überall auf der Welt. Aber zunächst eine gute Nachricht für all diejenigen, die ein Elektroauto besitzen, denn die können vielleicht in Zukunft überall in Deutschland ohne Umweltplakette fahren. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Insgesamt 35 ausgewiesene Umweltzonen gibt es bundesweit noch, unter anderem in Stuttgart, Berlin, Düsseldorf oder Magdeburg. Sie sollen dafür sorgen, dass die Luft in den Städten sauberer wird, indem nur Fahrzeuge, die vergleichsweise wenige Schadstoffe ausstoßen, hineinfahren dürfen. Ansonsten droht ein Bußgeld von 80 Euro. Die dafür notwendige grüne Umweltplakette müssen sich bisher auch Besitzer von Elektro- und Hybridautos kaufen. Überflüssige Bürokratie, sagen Kritiker, und fordern schon seit Jahren, dass Autos mit E-Kennzeichen von der Regelung ausgenommen werden. Genau das soll nun offenbar passieren. Die Ausnahmeregelung soll demnach so zügig wie möglich kommen. Besitzer von E-Autos könnten sich dann die Beantragung sowie die anfallenden Kosten zwischen 5 und 20 Euro sparen.
Und das wäre ja zumindest eine kleine Erleichterung. Das hier, das ist ein Rebhuhn. Der Vogel des Jahres 2026. Noch gilt das Rebhuhn nicht als akut vom Aussterben bedroht, aber seine Lebensräume werden immer kleiner. Es gibt aber auch Vogelarten, die bei uns jetzt erst ein Zuhause finden. Der Klimawandel macht's möglich. Doch wie genau geht's der Vogelwelt in Deutschland? Magdalena Schmude.
Im Zeitraum zwischen 2016 und 2022 hat der Bestand von 40% der Vogelarten zugenommen. Weitere 30% der Arten gehen zurück. Am häufigsten kommt in Deutschland die Amsel vor, gefolgt von Buchfink und Kohlmeise.
Und was sind gerade so die Trends in der Vogelwelt?
Vor allem Vogelarten, die mit wärmeren Bedingungen gut zurechtkommen, profitieren. Dazu kommen Arten, die sich aus dem Mittelmeerraum nach Norden ausbreiten und bei uns heimisch werden, wie der Bienenfresser, die Zwergohreule oder der Seidensänger. Probleme bekommen Arten, die gemäßigte Bedingungen bevorzugen, wie das Wintergoldhähnchen. Auch der menschliche Einfluss macht sich bemerkbar. Intensive Landwirtschaft und der Verlust von Lebensräumen lassen die Bestände von Feld- und Wiesenvögeln zurückgehen, etwa bei der Feldlerche, dem Kiebitz oder der Bekassine.
Wasser kommt zu uns ja in ganz unterschiedlichen Formen. Mal als kleines Rinnsal und mal als echte Naturgewalt in Form von Starkregen. Das heißt, wir haben mal viel zu wenig und dann wieder zu viel. Folgen des Klimawandels. Das macht das Wassermanagement nicht ganz einfach. Aber wir müssen lernen, mit dieser Ressource besser umzugehen, sie besser zu managen, um Überschwemmungen abzumildern und in Trockenphasen Reserven zu haben. Wie das funktionieren kann und ob wir wirklich Angst davor haben müssen, dass Wasser in Deutschland knapp wird, darüber habe ich vor der Sendung mit Nico Goldscheider gesprochen. Er ist Professor für Hydrogeologie am Karlsruher Institut für Technologie.
Global, das Gespräch.
Herr Goldscheider, wie wahrscheinlich ist es denn, dass in den nächsten 10 Jahren das Wasser in Deutschland zumindest zeitweise mal knapp wird?
Das ist gar nicht so leicht zu prognostizieren. Generell sind bei den Wasserressourcen, vor allem bei den Grundwasserressourcen, die Trends wesentlich weniger klar als bei anderen Folgen des Klimawandels. Am deutlichsten sieht man ja den Klimawandel bei den Gletschern. Die sind überall drastisch rückläufig. Das sieht jeder, eindeutiger Trend. Bei den Grundwasserressourcen ist es nicht so eindeutig. Aktuell zum Beispiel sind die Grundwasserstände und Quellschüttungen in Baden-Württemberg ganz normal. Mittlere Grundwasserstände. Aber das ist natürlich nicht immer so. Wir haben zunehmende Trockenperioden. Wir haben zeitweise regional und saisonal auch heute schon natürlich Wasserknappheit.
Aber haben wir denn in Deutschland jetzt in Zeiten des Klimawandels insgesamt zu wenig Wasser oder gehen wir falsch damit um?
Also generell ist Deutschland bei den Wasserressourcen im weltweiten Vergleich irgendwo im Mittelfeld. Wir sind da weder besonders komfortabel aufgestellt, noch herrscht bei uns jetzt akute, flächendeckende Knappheit. Man kann das auch mit Zahlen belegen. Wenn wir unsere Wasserressourcen anschauen, haben wir jedes Jahr ungefähr 180 Milliarden Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Und davon nutzen wir jedes Jahr ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter, also 11,4% der verfügbaren Wasserressourcen werden aktuell genutzt.
Das heißt, wir haben eigentlich genug, haben aber auch das Problem, dass wir zum Beispiel bei Starkregenfällen viel Wasser direkt in die Kanalisation oder gleich in Flüsse fließen lassen. Und von da aus geht es dann direkt ins Meer und ist für uns verloren, oder?
Das ist so. Also die Aussage, wir haben genug, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man auch so Gesamtzahlen oder Durchschnittswerte schaut, dann haben wir tatsächlich genug. Aber natürlich ist auch heute schon so, dass wir in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten natürlich auch heute schon Wassermangel haben. Und ein Aspekt davon tatsächlich ist, dass bei Starkregen sehr viel abfließt. Das hängt aber nicht nur am Starkregen, sondern natürlich auch an der Bodenversiegelung und an der Bodenverdichtung. Und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Aspekte. Bodenversiegelung ist natürlich das, was man vor allem mit dem Bau von Straßen, Parkplätzen, Siedlungsflächen in Verbindung bringt. Aber es gibt auch natürlich die Bodenverdichtung in der Landwirtschaft durch immer schwerer werdende Traktoren und Landmaschinen. Und das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Aspekt bei der rückläufigen Grundwasserneubildung und dem zunehmenden Oberflächenabfluss.
Und wie können wir dem entgegenwirken?
Die sehr schweren Landmaschinen sind ein Problem und mit leichteren Traktoren oder auch anderen Methoden der Bodenbearbeitung wären wir zumindest hinsichtlich der Wasserressourcen besser dran.
Aber was können wir denn generell machen, jetzt nicht nur bezogen auf die Landwirtschaft, sondern insgesamt, um zu verhindern, dass wir so viel Wasser über die Flüsse in die Meere verlieren?
Zumindest jeder, der ein Haus und einen Garten hat, kann natürlich sowas machen wie Regenzisternen, Regenwasserversicherungsanlagen. Das verhindert Abflussspitzen bei Hochwasser. Und gleichzeitig hilft es aber auch, die Grundwasserneubildung zu erhöhen. Also es ist eine Maßnahme, die jeder machen kann. Und jetzt eher auf Deutschland betrachtet, muss auch Deutschland natürlich schauen, dass die Flächenversiegelung möglichst vermieden wird. Und besonders wichtig im Zusammenhang mit Wasserressourcen sind natürlich die Wälder. Für die Wasserressourcen gibt es nichts Besseres als große intakte Waldgebiete. Und wenn wir unsere Wasserressourcen schützen wollen, dann müssen wir vor allem natürlich auch unsere Waldgebiete schützen.
Wir haben ja jetzt nicht nur Wälder, sondern auch Städte. Müssten da auch nicht wieder viel mehr Versickerungsflächen geschaffen werden?
Auf jeden Fall. Da gibt es ja den Begriff der Schwammstadt. Und darunter versteht man eben die Steigerung der Wasserspeicherung in der Stadt, besteht aus vielen kleinen Maßnahmen und ist insgesamt sehr sinnvoller, wichtiger Beitrag.
Ich möchte nochmal auf die Landwirtschaft zu sprechen kommen. Die hat ja gerade in heißen, trockenen Sommern einen hohen Bewässerungsbedarf. Oft dürfen die Landwirte aus nahegelegenen Flüssen einfach Wasser rausschöpfen, rauspumpen. Wird da mit der Ressource achtsam umgegangen?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Weltweit werden 70% der entnommenen Wasserressourcen für die Bewässerungslandwirtschaft verwendet. Und die größten Probleme mit rückgehenden Grundwasserressourcen haben wir dort, wo im großen Stil Bewässerungslandwirtschaft betrieben wird. Und gleichzeitig ist das eine ganz wichtige indirekte Auswirkung des Klimawandels. Durch den Klimawandel steigt der Bewässerungsbedarf in der Landwirtschaft und genau da liegt das große Problem.
Aber gehen Landwirte mit dem Wasser, wenn sie bewässern, denn achtsam um? Ist da nicht auch ein großes Einsparpotenzial?
Auf jeden Fall sind wassersparende, effiziente Bewässerungstechniken ein ganz wichtiger Schlüssel. Am besten ist der Anbau von klimatisch angepassten Pflanzen mit möglichst geringem Bewässerungsbedarf. Und wenn man schon bewässern muss, ist es sehr, sehr wichtig, effiziente und wassersparende Bewässerungstechniken zu wählen.
Herr Goldschneider, wenn wir diese Punkte beherzigen, müssen wir dann eine Wasserknappheit trotz zunehmender Dürreperioden nicht wirklich fürchten?
Also die Dürreperioden gibt's. Die Dürreperioden sind natürlich auch vor allem für die Böden, für die Vegetation, für die Wälder ein Problem. Aber was die Wasserressourcen angeht, können wir tatsächlich durch einen sinnvollen und angepassten Umgang schon sehr viel erreichen. Und im Prinzip gibt es ja in Deutschland genügend Wasserressourcen, aber wir müssen unbedingt nachhaltig und klimatisch angepasst damit umgehen.
Das war Nico Goldscheider, Professor für Hydrogeologie am Karlsruher Institut für Technik, kurz KIT. Vielen Dank, Herr Goldscheider. Eine ganz wichtige Maßnahme, um Wasser in der Landschaft zu halten und somit auch den Grundwasserspiegel zu steigern, ist die Renaturierung von Flüssen. Was eigentlich nur bedeutet, mehr Platz. Raus mit dem Wasser aus engen, menschengeschaffenen Betten, wieder rein in die Randstreifen und Auen. Das ist übrigens auch die Kernforderung einer neuen Studie des Umweltbundesamtes aus Dessau. Renaturierte Bäche und Flüsse. Auen und Randstreifen entlang der Gewässer sollen 2% der gesamten Landesfläche Deutschlands zusätzlich bekommen. Das ist ja gar nicht so viel, hätte aber, so die Wissenschaftler, zahlreiche positive Effekte. Für Tiere und Pflanzen, für Klima- und Hochwasserschutz und nicht zuletzt für uns alle. Denn dadurch entstehen wieder Orte zum Entspannen und Erholen. Klingt gut, ist aber gar nicht so einfach. Max Fallert mit einem Beispiel aus Leipzig.
Nur wenige Kilometer von der Leipziger Innenstadt entfernt befindet sich ein wilder und wasserreicher Wald. Da sind junge und alte, aber auch abgestorbene Bäume. Da ist ein Bach, der durch den Wald plätschert und den Bäumen bis zu den Wurzeln steht. Ganz frei meandern kann der Bach allerdings nicht. Irgendwann mündet er in ein Rohr, denn er muss eine Bahntrasse untertunneln, die mitten durch den Wald führt.
Ich war vor einigen Jahren mit holländischen und niederländischen Kollegen hier unterwegs, Förstern, die sich gerade hier den Auwald angeschaut hatten, weil das wirklich eines der bedeutendsten Ökosysteme Mitteleuropas ist. Und sie waren sowas von schwer beeindruckt über diesen Wald. In den Niederlanden gibt es nur noch 2 Hektar Hartholzauenwald. Und wir haben hier fast 2000.
Der Biologe Matthias Scholz beobachtet für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung den Leipziger Auwald seit langem.
Der Hartholzauenwald selber ist ein sehr artenreicher Wald. Wir sprechen hier in Leipzig von über 20 Gehölzarten und damit wird eben auch eine ganze Menge Biomasse über das Jahr hinweg gebunden.
Der Auwald speichert deutlich mehr CO2 als ein gewöhnlicher Wald, wenn man ihm das Wasser lässt und Bächen und Flussläufen Platz schafft. Seit Jahrhunderten hat der Mensch jedoch in den Wald eingegriffen. Für neue Stadtviertel oder um über Kanäle Hochwasser schnell wegzuschaffen.
Und deswegen hat man eigentlich jetzt das Phänomen, wir haben einen Auwald ohne Wasser.
Seit einiger Zeit gibt es aber auch punktuelle Wiederherstellungsmaßnahmen. So wurde ein neuer kleiner Bach ausgehoben, der alte Flussläufe wieder bewässern kann. Ein neues Einlasswerk wurde gebaut, um den Auwald künstlich zu fluten. Das zieht auch wasserliebende Tiere wieder an. Krein Hachens, ein niederländischer Austauschstudent, hat einen besonderen Auenbewohner aufgespürt.
Da hat er neue kleine Dämme gebaut. Man sieht, dass der Wasserstand bereits um etwa 20 bis 30 Zentimeter gestiegen ist. Das Wasser fließt langsam flussabwärts zu einem viel größeren Damm, wo er schon einen ganzen See geflutet hat.
Biber in freier Wildbahn sehen. Für Leipziger ist der Auwald ein besonderer Ort. Artenvielfalt, CO2-Speicher, Hochwasserschutz, Naherholung. Das sind nur 4 von etwa 40 Leistungen, die Wissenschaftler des Umweltbundesamtes intakten Fluss- und Auensystemen zuschreiben. In einer aktuellen Studie fordern sie weniger Gräben und Kanäle und tausende Quadratkilometer mehr naturnahe Gewässer. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Auen in ganz Deutschland allerdings nur um 71 Quadratkilometer gewachsen. Immerhin leistet der Biber dabei aktive Naturschutzhilfe. Im Leipziger Auwald hat er einen Acker halb unter Wasser gesetzt und so Amphibien und Vögeln zur Rückkehr verholfen.
Dieser Standort hier hat sich innerhalb von 2 Jahren in dieser Form eben schon entwickelt. Also wir sehen, es ist auch in kürzerer Zeit möglich, wenn man der Natur eben auch seinen Lauf und seine Standorteigenschaften zurückgibt.
Die Natur kann sich zügig erholen. Der Weg dahin braucht allerdings seine Zeit, denn der betroffene Landwirt muss seine Felder abgeben. Die Stadt steht mit ihm im Kontakt, um Flächen abzukaufen oder zu tauschen. Geld kommt unter anderem auch vom Bund.
Der Mensch kann auch wieder Ökosysteme herstellen. Aber die erste Prämisse ist eigentlich die, wenn wir noch schützenswerte Bereiche haben, dann müssen sie auch unbedingt erhalten bleiben. Weil wir wissen, dass das Wiederherstellen ein sehr langfristiger Prozess ist, weil eben ganz viele Akteure eingebunden werden müssen.
Ein Stück weiter wartet bereits ein Bagger auf den nächsten Einsatz. Bald soll ein weiterer alter Fluss aus einem Acker ausgehoben werden und dem Auwald und seinen Gewässern ein paar Quadratkilometer mehr Platz schaffen.
Und das wäre dann vielleicht auch wieder Lebensraum für neue Bäume. Denn wie wichtig Wälder nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch fürs Wassermanagement sind, das haben wir ja auch eben im Gespräch mit Nico Goldscheider gehört. Und das hat auch die EU erkannt und das Waldüberwachungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem Wissenslücken darüber geschlossen werden sollten, wie es den Wäldern in Europa geht. Wichtig und sinnvoll, aber das EU-Parlament hat den Gesetzentwurf in der vergangenen Woche mit seiner rechten Mehrheit abgelehnt. Begründung unter anderem: zu viel Bürokratie. Schade für den Wald. Denn wie wichtig intakte Wälder sind, diese Erkenntnis hat sich mittlerweile zwar nicht bei allen, aber doch bei vielen Menschen weltweit durchgesetzt. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern zum Beispiel auch in der Elfenbeinküste. Denn dort ist Entwaldung ein wirklich riesiges Problem. Die einst großflächigen Wälder sind bereits weitgehend verschwunden und weiterhin bedroht. Sie werden gerodet für neue Kakaoplantagen und abgeholzt von den lokalen Gemeinden, um deren Lebensunterhalt zu sichern. Aber das soll gestoppt werden. Die Regierung, so Linda Staude, hat eine ganze Reihe von Initiativen gestartet, um die schwindenden Waldflächen zu retten und zerstörte Ökosysteme wieder aufzubauen.
Jérôme Sinclair stapft durch den Busch auf der Suche nach Feuerholz. Er schlägt Äste ab und fällt auch schon mal einen kleinen Baum mit seiner Machete. Der Farmer macht diesen Weg jeden Tag, genau wie seine Nachbarn im Dorf Kako im Südwesten der Elfenbeinküste. Holz sammeln ist wichtig für uns, weil das schon unsere Eltern so gemacht haben. Wir nutzen es dauernd hier auf dem Land. Kako ist an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen, erklärt Jérôme Sinclair. Aber die meisten Menschen halten an den Traditionen fest. Hier im Dorf benutzen wir keine Gasöfen. Wir kochen mit Holz und machen auch das Badewasser damit heiß. Wir holen das Holz aus dem Busch, besonders dort, wo unsere Gummiplantagen wachsen, weil die Gummibäume den ursprünglichen Wald ersetzt haben. In den 60er Jahren war rund die Hälfte der Fläche der Elfenbeinküste mit Regenwald bedeckt, rund 16 Millionen Hektar. Aber das ist vorbei. Heute sind nicht einmal 2 Millionen Hektar übrig, sagt Nahunu Daliba von der Umweltschutzorganisation JVE. Viele Tier- und Pflanzenarten sind zusammen mit dem Wald verschwunden, darunter der afrikanische Geier, der afrikanische Wildhund, Bongos und Schimpansen, selbst die Wale vor unserer Küste und nicht zuletzt der Wollkopfgeier. Grund für die Entwaldung ist zum einen der steigende Holzverbrauch durch eine schnell wachsende Bevölkerung, zum anderen ist die Agrarpolitik schuld. Die Regierung hat diese Politik schon früh implementiert in der Überzeugung, dass unser Wachstum vom erfolgreichen Anbau von exportfähigen Pflanzenprodukten abhängt. Aber dafür braucht man Land. Die Folge war rücksichtsloser Raubbau. Jérôme Sinclair checkt die Eimer, die an seinen Gummibäumen befestigt sind. Sie füllen sich langsam mit der klebrigen weißen Substanz, die ihm sein Geld einbringt. Die Plantage ist riesig. Hunderte Gummibäume stehen da, wo es früher Regenwald gegeben hat. Der Farmer kennt die Folgen. Die Elfenbeinküste ist der größte Kakaoproduzent der Welt und der drittgrößte Gummiproduzent. Gar nicht zu reden vom Palmöl. All diese Plantagen liegen in ehemaligen Waldgebieten. Mittlerweile hat die Regierung Programme zum Erhalt der Wälder und zur Wiederaufforstung gestartet. Und zwar so, dass die Bevölkerung darüber nicht ihren Lebensunterhalt verliert. Alain Blay-Bitignon, der Sprecher der zuständigen Behörde,
Sodefort.
Es gibt heute schon viele Kakaoplantagen, auf denen Waldbäume zwischen den Nutzpflanzen wachsen. Wir versuchen, die Bevölkerung vom Wert der Wälder zu überzeugen. Und wir haben erst im April einen Plan vorgelegt, wie wir bis 2030 wieder Wälder auf 20% unserer Fläche haben. Die Behörde hat bereits über 200 Waldstücke unter Schutz gestellt. Aber die Überwachung ist schwierig und mehr ist nötig. Wir haben die Erfahrung, aber uns fehlen Materialien, Fachkräfte und vor allem Geld.
Geld, das braucht auch Elio da Silva. In Brasilien bekannt als Baumpflanzer von São Paulo. Er hat schon vor vielen Jahren erkannt, wie wichtig Bäume nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt sind und aus einer Betonwüste, wo früher nur Schutt und Müll lagen, eine grüne Oase gemacht. Klingt romantisch, war aber harte Arbeit, denn das fanden nicht alle gut. Die ersten Bäume, die er pflanzte, wurden ausgerissen, das Silber selber angefeindet, aber er gab nicht auf. Heute hat er einen ganzen Park gepflanzt und dort, wo früher Drogenhandel und Prostitution die dominierenden Themen waren, dient der kleine Stadtwald jetzt als Naherholungsgebiet im Millionenmoloch und lindert, zumindest für einige Menschen, die Hitzewellen des Klimawandels. Anne Herberg war beim Pflanzen der jüngsten Bäume dabei.
20 Spatenstiche in die trockene Erde. Dann streut Elio da Silva etwas Humus in das frisch gegrabene Loch, kippt Wasser nach und setzt dann vorsichtig einen Setzling ein. Ein neues Leben entsteht. Das ist wie eine Mutterschaft. Das hier ist mein Baby. Es ist eine riesige Freude, ihm beim Wachsen zuzusehen. Und Achtung, ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Baumpflanzer. Ein Baumpflanzer, das ist etwas untertrieben. Der 73-Jährige hat einen ganzen Park gepflanzt. 3,2 Kilometer lang, 100 Meter breit. Eine grüne Schneise zwischen zwei vielbefahrenen Straßen inmitten der Villa San Geraldo, einem der am dichtesten besiedelten Regionen der gigantischen Betonwüste São Paulo. Elio kramt ein paar alte Fotos heraus, die er mitbringt, wenn ihn Journalisten besuchen. So, sagt er und zeigt Bilder einer verlassenen Brachfläche, so sah das hier mal aus. Das hier war eine verlassene Gegend, völlig heruntergekommen. Überall lag Müll, es gab einen Straßenstrich und ein Mini-Crackland, Drogenhandel, alles Mögliche. Irgendwann sagte ich zu meiner Frau, ich will das ändern. Das war vor 22 Jahren. Elio arbeitete damals als Manager in der Zuckerindustrie. Als er anfing, auf eigene Faust und mit eigenem Geld Setzlinge auf den verwahrlosten Streifen Brachland zu setzen, gab das erstmal Ärger. Die ersten 200 Bäume, die ich gepflanzt habe, wurden sofort zerstört. Vandalen, Händler und Geschäftsleute aus der Gegend wollten das alles nicht hier haben, weil sie Geschäfte auf dem Land hier gemacht haben. Ich habe dann 400 Bäume gepflanzt. Die wurden wieder zerstört. Siehst du, sagte meine Frau und sagten meine Freunde, lass es. Daraufhin habe ich 5000 Bäume gepflanzt. Inzwischen sind es mehr als 43.000 Bäume von 160 unterschiedlichen Arten. In Ticatira, so heißt Elios Park offiziell, tonen inzwischen Äffchen durchs Gelft, Vögel zwischen, Jogger rennen vorbei und eine Mutter, Samara Macedo, fährt ihr Baby spazieren. Oh, dieser Park ist wunderbar. Hierher komme ich, um zu entspannen. Er dämpft den Lärm der Stadt, man hört die Vögel, die Luft ist besser und es ist hier noch nicht so heiß. Wir kommen hierher, um die Natur zu spüren. Das ist ein bisschen eine Verbindung zum Göttlichen. Dann schießt sie noch ein Selfie mit Elio da Silva. Der Baumpflanzer ist inzwischen der Held der Nachbarschaft. Die Jungs der angrenzenden Favela kommen auf ein Schwätzchen vorbei, helfen beim Pflanzen. Die Polizeistreife hält an und grüßt. Die Stadtverwaltung schickt in trockenen Monaten einen Tankwagen zum Bewässern. Das Viertel hat sich verändert, sagt der 73-jährige Elio stolz. Heutzutage fehlt uns die Verbindung zur Natur, schmerzlich. Die Menschen verlieren sie und das ist schlimm, denn Bäume heilen. Sie heilen die schlimmste und grausamste Krankheit des Menschen, die Depression. Und das Grün kann heilen. Sein Ziel, 50.000 Bäume pflanzen und eine öffentliche Bibliothek im Park einrichten. Und wenn ich sterbe, sagt er dann und zwinkert, werde ich mich in einen Baum verwandeln.
Und dann bleibt er den Einwohnern von São Paulo ja auch noch für viele Jahrzehnte erhalten. Das war's für heute im Umweltmagazin Global. Uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.